Dieser Podcast wird unterstützt mit Flatterspenden von Chica, Kinocast, Kuvex, Dirk Lerger, Heinzi Böse, Thomas Rave und alle diejenigen, die anonym gespendet haben. Vielen Dank auch an alle diejenigen, die unseren Amazon Affiliate Button auf fortsetzungfolge.net genutzt haben. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Herzlich willkommen zu Heul doch, der Podcast über Serien und so von Fortsetzung folgt. Mit dabei heute unsere Queen von der Spree, die Annemarie. Hallo Annemarie.
Ja, hallöchen.
Dann der Schneemann aus, wo kommst du eigentlich her, Alex? Hallo Alex.
Ja, mit einem Ping von 33 Millisekunden herzlich willkommen. Insider.
Und wir freuen uns, dass natürlich auch Erik da ist. Der hatte schon immer einen Ping, der war unter irgendwas. Was ist denn eigentlich der beste Ping, den man haben kann?
Ja, geben Sie mir nur einen Ping, Vasili.
Ja, so ungefähr.
Entweder keiner. Jagd auf Rote Oktober.
Der Film war nicht schlecht, aber mir hätte es jetzt auch nichts gesagt. Was soll's? Also, heute wieder.
Alex hat wohl, Moment, Alex hat wohl gute Qualität. Und war das jetzt wohl so ein Insider oder was?
Oh, Annemarie, du bist eigentlich ein Insider. Das hast du dich wieder als nicht hier im Team so richtig integriert geoutet.
Ja, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich passe mich den Hörern an, die ja auch nichts wissen.
Also, wie gesagt, heute soll es wieder um Serien gehen, denn Fortsetzung folgt ist wie immer ein schöner Serienpodcast, beziehungsweise wir stellen Serien vor, die in Amerika gerade angelaufen sind, beziehungsweise schon ein bisschen länger laufen und sich aber trotzdem lohnen zu schauen. Oder meistens erfahren wir ja hinterher erst, ob es sich wirklich lohnt und ihr erfahrt es dann auch und ihr müsst dann den Fehler nicht machen, bestimmte Serien zu gucken oder ihr könnt es euch halt entscheiden, je nachdem, ob ihr es geguckt habt. Mit dabei heute Tremé, The Following, The Carrie's Diary und als besonderer deutscher Bonus vom deutschen Beauftragten Erik, also ein typisch deutscher Titel, die Patchwork Family. Hatte ich heute gerade einen interessanten Artikel gelesen, dass immer mehr deutsche, englische Wörter verwenden, wir ja auch, wir schließen mich ja nicht aus, und diese so lange verwenden, bis die quasi schon wieder deutsch sind und man sich fragt, warum die überhaupt so komisch heißen. Egal. Schöne Sache, Patchwork Family, ihr habt das sicherlich auch schon gesehen, ist quasi, also in Leipzig, jede dritte Plakatwand ist mit Patchwork Family gepostert. Das muss dem Sender Millionen gekostet haben. Wenn die Werbung schon Millionen kostet, dann werden die sicherlich auch Millionen in die Serie reingesteckt haben. Wir werden es euch nachher erzählen. Aber zunächst wie immer ein paar News, da fange ich mal an, weil ich befürchtet ansonsten, wenn die anderen ihre News runtergerasselt haben, habe ich keine News mehr. Erik, du hast uns doch den Trailer oder diesen Mini-Trailer zu Lerchenberg mal geschickt, ja. Beziehungsweise wir haben mal ganz kurz drüber gesprochen, haben den doch so gut gefunden und hatten uns gefragt, ist das denn nur so ein Trailer, ja soll das eine kleine kurze Verarsche sein oder kommt da wirklich was? Da kommt was, das wird eine komplette Serie. Und das wird wieder einer der deutschen Serien, die man unbedingt mal gucken sollte. Wer jetzt nicht so richtig weiß, hä, Lerchenberg, was wollen die eigentlich hier? Annemarie, wer spielt da mit? Bestimmt auch ein Jugendtraum von dir.
War es Sascha Haen oder
ja, genau.
Schwarzwaldklinik oder was
ist das? Sascha Haen, genau, der spielt da mit.
Strack.
Wer sich jetzt sagt, Sascha Haen, genau, Schwarzwaldklinik, das kann ja nichts werden. Der sollte mal googeln, Lerchenberg, TV-Trailer, keine Ahnung. Wir verlinken es auf alle Fälle mal in unserem Blogbeitrag. Da braucht er bloß drauf zu klicken. Ich hoffe mal, dass das genauso wird. Ist jedenfalls klasse. Dann zweite News von mir ist, How I Met Your Mother bekommt eine 9. Staffel und das soll nun angeblich, wink, wink, die letzte Staffel werden. Wer es glaubt, wird selig mal sehen. Es sollte schon vor etlichen Staffeln irgendwie die letzte werden.
Ja, naja, gut, wobei, sonst haben sie es immer nur vermutet. Und jetzt nach der 8. hieß es ja, es könnte die letzte werden, weil die Verträge von allen Darstellern erstmal nur für 8 Staffeln festgesetzt waren. Aber ich denke mal, bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass es jetzt wirklich die letzte wird, weil es war jetzt ganz hochoffiziell die Meldung und kann man schon von ausgehen.
Ich muss ja sagen, momentan, 8. Staffel hat für mich noch nicht ganz so richtig Fahrt aufgenommen. Ich finde sie noch nicht ganz so gut. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Vielleicht ist es wirklich am Ende irgendwann mal gut zu sagen, pass auf, ist die letzte Staffel, obwohl ich es immer noch gerne gucke. Ich werde zumindest Barney vermissen und hoffe mal, dass da irgendwie von ihm noch was Neues kommt. Dann, Erik, das hattest du mir mal quasi in den E-Mail-Postkasten gelegt. At a Friend hatten wir ja auch kurz besprochen und naja, so lala empfunden. Aber, Erik, da gibt es eine zweite Staffel. Ne? TNT-Serie war zumindest so begeistert von den Quoten der ersten, dass da noch mehr kommt.
Genau.
Die Frage ist jetzt, sind die Produktionskosten so gering, dass es irgendwie reicht, 5 Zuschauer zu haben?
Du hast doch auch gesehen.
Ich muss ja zugeben, ich habe, glaube ich, immer noch nicht reingeguckt.
Ach so, okay.
Ich war der Einzige, der damals nicht geguckt hat.
Also ich sag mal, 1 Million wird es nicht gekostet haben. Also das ist schon deutsche Fernsehqualität. so vom Dreh her, ohne jetzt großartig Kulissen oder so, spielt halt sehr viel in einem Raum, weil er liegt halt in dem Krankenhaus fest in dem Bett, also da spielt sich immer nur seine Szenen ab. Und bei seinem Kumpel halt, das ist mehr oder weniger das Büro und vielleicht mal die Wohnung und so. Also viele Drehorte haben die da auch nicht, das können die alles in einem kleinen Studio abfahren.
Naja, schauen wir mal, vielleicht kommt es ja irgendwann mal in das normale Free-TV-Programm, dann gucke ich da nochmal rein. Aber ich fand, wie gesagt, das Stückchen, was ich gesehen hatte, nicht so berauschend. Dann kurze Frage in die Runde, Carlton Cuse, sagt der euch noch irgendwas?
Ja, so halb.
Der macht jedenfalls jetzt eine neue Show auf NBC, glaube ich. Und die heißt The Sixth Gun, basierend mal wieder auf einem Comic, auf einem sehr guten Comic, war einer, ich mache ja noch diesen Comic-Podcast da so nebenbei, meiner Highlights vom letzten Jahr. Ich werde es mal verlinken, wer im Vorfeld schon mal den Comic lesen möchte, der kann da einfach mal zugreifen. Aber ich bin gespannt, was Carlton Cuse draus macht, weil das ist so ein Western, mystisch, Suche nach einer bestimmten Waffe. Im Comic ganz cool, wie das als TV-Serie umgesetzt werden wird, weiß ich nicht. Bin ich mal gespannt. Schauen wir mal.
So. Also Cowboys versus Aliens.
Nee, es sind ja keine Aliens dabei, es sind ja nur Geister. Ich meine, das ist wahrscheinlich genauso fast wie Aliens, okay. Und, aber ein bisschen anders. Aber es ist halt schön geschrieben. Also der Comic ist echt gut, hat mittlerweile 4 oder 5 Bände mittlerweile. Lohnt sich wirklich mal für alle, die so ein bisschen interessiert sind, da reinzugucken. Aber was Carlton Cuse draus macht, das bin ich gespannt. Das würde mich dann echt mal interessieren.
Ja, hier dieses, weil du gerade bei Comics bist, gibt es ja dieses Abraham Lincoln Vampirjäger, ne? Gibt es ja jetzt auch irgendwie als Film.
Der muss ja ganz schlecht sein, oder?
Ja, weiß ich nicht. Wir waren auf jeden Fall am Sonntag ja in Lincoln drin, in dem Film, ne? Und ich war da auch mit so einem Filmfreak mit und so. Und ich habe dann so mitten im Film, habe ich ihn mal so aus Quatsch gefragt, so wann denn nur endlich mal die Vampire kommen. Und da waren Leute neben uns, die haben da gedacht, hä?
Aber warst du eigentlich, ich habe deinen Podcast noch nicht dazu gehört auf kinocast.net, warst du da auch so warst du da auch so begeistert von dem Film? Also Eva war auch schon, die hatte auch so Kinokarten für die Vorabpremiere.
Ich war da auch schon drin, ich kann es nachher auch noch fragen.
Oh, na gut. Sehr gut.
Ja? Also nur ganz kurz,
also ich war ja, also ich war in der Originalversion, es war schon sehr, sehr anstrengend. Boah, diese altertümliche Sprache und diese Redewendung und dieses ganze Politikgeschwafel da, das sind Worte drin, die habe ich noch nie gehört gehabt. Also das war schon echt anstrengend, aber toll. 9 also von 10 habe ich gegeben.
Da musste ich ja auch einen schlucken, wo ich bei dir gesehen habe auf Facebook oder so, dass du da in Original reingehst. Da habe ich mir auch gedacht, ey, boah, da wirst du nichts verstehen, glaube. Ja. Also das ist schon ziemlich schwierig, glaube ich.
Nur die Harten kommen im Garten.
Ja, richtig. Aber ansonsten so, also ich glaube, der Daniel hat da ganz gut gespielt, fand ich.
Na, die Daniels, ne? Das sind schon gute.
Die sind immer gut.
Aber es ist halt ein Popcorn-Kino, ne? Es ist halt was im Nachdenken.
Ach, ist also doch nichts für mich.
Das ist nichts für die Annemarie. Annemarie, in welchen Film warst du?
Oh ja, kann ich ja gleich mal eine Filmempfehlung rausgeben. Guckt euch alle, wenn er bei euch noch läuft, Movie 43
Ach an. Nein.
Der ist so gut, der ist so lustig. Da muss man aber, also da muss die Humor-Messlatte sehr, sehr tief hängen. Und dann nochmal 10 Meter tiefer. Also das ist so ein Episodenfilm mit ganz vielen Stars. Wurde aber überhaupt nicht promotet. Jetzt fragt ihr euch ja, warum nicht? Weil, ne, hier zieht doch immer an der Kinokasse. Vielleicht deswegen, weil die einzelnen kleinen Geschichten eben sehr, sehr albern sind. Und sehr, ja, nicht so Humor für die breite Masse. Also ich habe jetzt auch gelesen, einige Leute distanzieren sich auch von dem Film. Wollten gar nicht, dass er rauskommt. Deshalb guckt ihn euch auf jeden Fall an, wenn er noch läuft.
Solange es ihn noch gibt.
Um mal den Humor etwas zu verdeutlichen, da fragt Anna Faris ihren Freund, ob er ihn nicht mal auf den Körper kacken kann.
Zum Beispiel.
Ist das ein Deutscher? Nochmal ganz blöd.
Welcher? Nee, amerikanisch.
Also, viele bekannte Leute drin.
Gut, das war's bei mir von den News. Dann gebe ich einfach mal weiter an Mini-News Erik. Erik, was hast du noch für eine Mini-News?
Mini-News? Ich habe keine Mini, ich habe hier große News. Eine News, die habe ich auch schon auf Twitter und so weiter geteilt. Ihr habt die ja dann teilweise retweetet. Es wird ein Film kommen von Entourage, von der mir persönlich sehr Serie, die mir sehr gut gefallen hat. Und ich freue mich da auf den Film. Ich will die gerne mal wieder sehen, die Leute. Und die Storys, die waren auch immer ziemlich gut. Und wenn das so im Hollywood-Milieu spielt und so, das ist schon für Filmfreaks sehr, sehr interessant. Und wie viele Staffeln gab es? Ich weiß nicht, 8 Staffeln oder so? Also auf jeden Fall ganz, ganz viele Staffeln. Zeigt ja auch schon, dass da eine Fanbase da ist und jetzt kommt halt ein Film. Das ist das eine, was ich habe. Das andere, was ich habe mitbekommen, hier gelesen, dass CBS eine Pilotfolge zu einer Serienadaption von Beverly Hills Cop bestellt hat. Hauptrolle wird Brandon T. Jackson spielen, den man auch, hat denn der mitgespielt? Percy Jackson oder sowas hat er mitgespielt. Bei Fast and Furious hat er so einen BMW-Fahrer gespielt. bei Tropic Thunder war er mit dabei, Big Stan.
Aber da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, das hat ja doch schon von Eddie Murphy gelebt. Also ich kann mir das irgendwie schlecht mit einem anderen vorstellen. Ich weiß es nicht. Kannst du dir das vorstellen, was da in Serie rauskommen soll dann?
Ach, na ja, mal gucken. Ne? Also ich meine, das Eddie Murphy, die Eddie Murphy Beverly Hills Cop, der Film, der war ja schon ziemlich lustig. Und na, mal schauen, warten wir es mal ab. Ihr werdet dann demnächst hier davon hören. Dann habe ich was auf dwdl.de gelesen, und zwar hat dwdl irgendwie mal eine Cinema in der Hand bekommen, also diese Fernsehzeitschrift, die ich persönlich nun schon seit einigen Jahren aus diversen Gründen nicht mehr lese. Und dort gab es eine sogenannte Serienvorschau für das Jahr 2013 mit der Überschrift "Auf keinen Fall verpassen, die Highlights 2013". Und dann haben die das mal so ein bisschen durchgelesen, haben festgestellt, da wird so als ein Highlight hier 666 Park Avenue empfohlen.
Ist wohl, glaube ich, zum Beispiel worden, ne?
Ja, wahre Serien-Junkies stutzen schon jetzt und befürchten Schlimmes. Die weiteren 12 Seiten werden nicht besser. Gleich 36 Serien stellt die Cinema-Redaktion vor. DWDL hat recherchiert und so weiter. Da kommt dann zum Beispiel die Titelstory Anwaltsserie Made in Jersey für die Cinema-Redaktion. Einer der Serienhits 2013 wurde im Oktober vergangenen Jahres nach nur 2 ausgestrahlten Folgen abgesetzt. Und so zieht sich das dann halt durch die ganzen Serienempfehlungen von der Cinema. Also Cinema zeigt auch, dass sie nicht nur bei Filmen keine Ahnung haben, sondern auch bei Serien, und es scheint immer schlimmer zu werden. Also früher war die Cinema mal richtig gut, auch für mich als Filmfreak, aber mittlerweile.
Da muss ich mal für ein neues Magazin Werbung machen, das mir in die Hand gekommen ist. Die heißt Torrent Magazin für serielles Erzählen. Bin ich drauf gekommen, weil ich hatte ja auf Facebook mal so einen Beitrag zu Serien aus dem Deutschlandradio gepostet. Und da war der Macher des Blattes mit dabei, dieser Markus Kischinowski. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Also Torrent Magazin für serielles Erzählen ist im Jahresabo, glaube ich, bloß noch zu haben, kostet 20 Euro im Jahr, sind 4 Ausgaben.
Das geht ja.
Ist wirklich spottbillig. Sind aktuelle Serien fast auf unserem Aktualitätsniveau, nicht ganz logischerweise, ist halt Print, aber, und jetzt kommt's, weil du das gerade gesagt hast, die haben vorne auch so News, und da steht halt so Serien wie Revolution, Last Resort, Go On und Arrow, und da dachte ich mir, Arrow, und ich glaube, irgendwo war auch, 66 Park Avenue war es nicht dabei, sind da schon abgesetzt. Und tatsächlich steht unten da, ist halt schon gecancelt, ist abgesetzt. Also die sind relativ aktuell, relativ neu. Ich werde es immer mal versuchen zu erwähnen, weil hier ist auch ein Artikel drin von einer der Serien, die wir nachher noch besprechen werden, Tremé, der wirklich richtig gut geschrieben ist. Also das ist nicht so Fokusstil, mal kleine Häppchen, sondern das sind wirklich gute Artikel, die über einen Drehort, über wie HBO, dass die eigentlich überhaupt keine Presse groß zulassen auf den Sets und sowas, und wie man dann trotzdem an Geschichten rankommt, beziehungsweise wie Tremé eigentlich entwickelt worden ist, wo das herkommt. Und der Autor, der den Artikel geschrieben hat, der ist vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt, denn das ist Christoph Dreher. Der hat nämlich gerade auch ein Buch rausgebracht, nämlich Breaking Down, Breaking Bad. Ich habe es zumindest bei einigen von unseren Hörern schon gesehen, die das gepostet haben. Das Buch soll wohl auch nicht schlecht sein. Ich werde es mir nicht holen, weil es mir schon wieder ein bisschen zu viel der guten Kost. Aber die Zeitung, wie gesagt, Torrent, wir werden es verlinken, ist unbedingt unterstützend wert für alle Serienfans. Da ist dann auch nochmal hinten Porträt über ältere Serien, über neue Serien, was so kommt, Hintergrundgespräche, dann Empfehlungen für irgendwelche Filme und Serien und Print und so. Tolles Ding. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Sind noch 1-2 Serien drin, die ich noch nicht kannte, die wir auf alle Fälle mal irgendwann besprechen werden, die ich meinem Team aufs Auge drücken werde. Wie gesagt, nachher werde ich nochmal ganz kurz auf den einen Artikel eingehen, was da so drin steht. Tolles Ding.
Aber ganz kurz noch, weil du gerade sagtest, in der Zeitung vorne drin fangst an, 2 Serien, die aber abgesetzt waren, hast du gerade Arrow gesagt. Arrow läuft aber noch.
Ja, Arrow läuft noch. Naja, Arrow hatten sie dort noch kritisiert, dass da die CGI-Effekte, also die nicht ganz so wären, wie es war, aber ich fand halt schön, dass dann auch eine Serie drin ist, die eigentlich schon abgesetzt ist, aber es auch drin steht, dass die halt grundsätzlich Potenzial hat.
Ja, das
aber,
auf jeden Fall.
Und das ist schon mal nicht irgendwie
nur
was anderes.
Ein Hörer, genau, das jetzt geguckt hat und denkt, oh nein, ist abgesetzt, aber ist es ja nicht. Aber zu dem Bericht von DWDL, beziehungsweise der Artikel in der Cinema, also ich konnte ihn, ganz ehrlich, ich konnte das gar nicht zu Ende lesen. Also bei DWDL, ich habe das gelesen und nur die Hände über den Kopf verschlagen, und ich finde das so schrecklich. Und dann haben sie auch irgendwie von Go On, da haben sie gleich mal den ganzen Titel falsch geschrieben oder Let It Go oder so. Oh, furchtbar, sowas können doch keine Journalisten sein. Also wer lässt sowas rausgehen da? Ganz schlimm.
Aber siehst du, Go On ist bei der Zeitung auch gut weggekommen. Und meinen sie so im Nachsatz.
Ja, zu Recht.
Auch der sympathische Cast macht es einem überaus schwer, diese Serie nicht zu mögen. Naja, was soll man sagen? Gut, genug der Werbung.
Dann ein was Kurzes noch. Und zwar, ich war ja gestern in der Originalversion Sneak Preview und da lief der Film, der hieß im englischen Original The Sweeper. Deutscher Titel ist irgendwie Crime oder sowas. Startet jetzt, ich glaube im Februar irgendwann. Basiert auf einer englischen Fernsehserie, habe ich erfahren. Und die englische Fernsehserie, die lief so, ich glaube, Ende der 80er, nee, Anfang der 80er oder so, 79 oder sowas. Das ist schon eine etwas ältere Serie und die haben sie halt quasi geremaked als Kinofilm. Ist ein ziemlich brachialer, ja, Polizei-Action-Film gewesen, hat mir persönlich sehr gut gefallen und im Original, die Stimmen waren richtig geil. Weshalb ich drauf komme, es spielt Damian Lewis mit. Ist uns ja bekannt aus Homeland, der da eben diesen Heimkehrer spielt und auch Golden Globe nominiert und gewonnen hat, beide Male als beste Rolle. Und im Nachgespräch, es waren da ein paar neue Leute dabei, die ich noch nicht kannte. Und der eine stellte sich auch als ziemlicher Film- und Serienfreak raus mit einem relativ guten Geschmack. Und der hat mir eine Serie empfohlen, die heißt Life. Also wie Leben, aber halt, also L-I-F-E. Ich habe schon mal ein bisschen recherchiert. Die wurde von 2007 bis 2009 produziert. Damian Lewis spielt dort die Hauptrolle. Die Serie hat eine ganz interessante Geschichte, nämlich Damian Lewis ist 12 Jahre lang unschuldig inhaftiert und kommt dann frei und bekommt 50 Millionen US-Dollar Entschädigung, weil er eben so lange unschuldig inhaftiert war. Und er geht trotz seines Geldes, was er hat, zurück in den aktiven Polizeidienst vom LA Police Department und will halt Fälle lösen, damit es nicht nochmal jemand so geht wie ihm und setzt dafür halt auch sein Geld ein. Und der hat auch so ein bisschen so, weiß nicht, so Batman-Stil, also mit richtig geilen Karren, irgendwelche Buicks und Bentleys und Maserati und sowas. Also der ist dann richtig so ein High-Life-Polizeiermittler. Also die Serie sollte man vielleicht mal gucken. Da gibt es zwar nur 32 Episoden davon, also die ist schon wieder eingestellt, die Serie, aber klang irgendwie ganz interessant. Vielleicht gucke ich es auch nur mal alleine.
Nö, ja, können wir doch machen. Wir können auch mal so eine quasi Retro, weil die ist ja, die lief von bis 2009 nur, ne? Zwei Staffeln, genau, ich sehe es gerade.
Genau. Oder falls jemand von unseren geschätzten Hörern die Serie kennt, vielleicht mal im Kommentar schreiben, ob die tatsächlich so gut ist oder ansonsten wird es ja auch einen Grund gehabt haben, dass die Zuschauer ausgeblieben sind oder so. Aber vielleicht kennt die ja jemand, ist ja jetzt schon ein bisschen älter, dann schreibt mal, ob die sich lohnt zu gucken oder warum sie sich vielleicht nicht lohnt oder warum sie sich lohnt. So, das war es eigentlich von meiner Seite. Annemarie, was hast du so?
Ja, ich übernehme und erstmal muss ich mich hier ganz sehr aufregen und ihr habt Glück, dass wir erst heute aufnehmen und nicht schon vor einer Woche, denn dann, bäm, hat die Nachricht meine Twitter-Timeline quasi gesprengt. Meine im Moment liebste Comedy-Serie. Ja, vor zwei Wochen habe ich noch so herzlich darüber geredet, Don't Trust the Bee in Apartment 23, wurde einfach so abgesetzt. What the fuck? Also da war ich echt traurig und bekümmert und bin's eigentlich jetzt noch, da ABC einfach so aus dem Schedule genommen und dann kam auch die offizielle Mitteilung, dass es nicht fortgesetzt wird, obwohl es noch 5, 6 Folgen gibt. Also das macht mich echt traurig. Ich habe die Serie so gerne geguckt und es tut mir auch so leid für die für die Darsteller, weil die alle so sympathisch sind und großer Mist, finde ich nicht schön, blöd.
Ging mir auch so. Also ich glaube, das war so eine Serie, die man prima nur im Block, also in einer Staffel erzählt. Weil ich habe mich schon gefragt, so wie das Ende nachher war, die haben es schwer mit einer zweiten. Und siehst du, das hat halt irgendwie dann auch nicht so richtig gepasst, weil da fehlt da halt so ein bisschen. Das ist vielleicht der Grund, warum viele auch.
Nee, da hat gar nichts gefehlt.
Doch, warum viele Comedy-Serien, die ich manchmal so mag, halt auch nach einer Staffel wieder eingestellt werden, weil halt das Potenzial für mehr oder diese Art des Erzählens nicht mehr hergibt. Also meine Vorstellung von der ganzen Sache.
Aber
ist ja noch mehr abgesetzt worden, Anne-Marie, oder?
Genau, wo du gerade sagst, eine Comedy, die dir gefällt. Du fandest ja auch Ben und Kate gar nicht. Ach nee, Alex war eigentlich relativ begeistert, oder?
Alex,
ja,
war das, genau.
War das?
Das, ja, hat sich dann auch ein bisschen wieder eingepegelt.
Nach der zweiten Folge. ja, haben sie jetzt auch abgesetzt, beziehungsweise Dreharbeiten von jetzt auf gleich abgebrochen und dann wird auch nicht fortgesetzt.
Ah, wir haben schon einen ganz guten Riecher. Bis auf Don't Trust to Be sind eigentlich so die meisten, die wir nicht mögen, abgesetzt wurden.
Vor zwei Wochen, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall erst kürzlich, Wedding Band, was ja, lief das auf MTV oder so, auf jeden Fall diese eigentlich recht charmante Serie mit Brian Austin Green.
Oh ja.
Gibt's auch nur noch die eine Staffel, also wird's auch keine zweite geben.
Ihr guckt weiter, seid ihr auf dem Laufenden?
Ja.
Ja, und also immer noch begeistert.
Ich habe mich auch extrem weggeschmissen bei den letzten zwei Episoden. Also ich find die irgendwie echt abgefahren und gut.
Blöd. Dann ist ja gerade American Horror Story Asylum zu Ende gegangen, wo wir müssen über so viel sprechen. Fringe ist zu Ende gegangen. Ihr seid ja alle nicht auf dem Laufenden, oder? Ja,
nein, leider nicht. Hier.
Bei Fringe fehlen mir noch die letzten zwei Episoden.
Ja, ja, nein.
Mir fehlen bei Fringe noch ungefähr 13 Folgen.
Ja, jedenfalls ja, zweite Staffel, wie gesagt, American Horror Story zu Ende gegangen. Und ist ja egal, wie ich es fand, aber auf jeden Fall habe ich da ja wieder ganz famos gefunden, Evan Peters und Sarah Paulson, unter anderem die Darsteller. Und das ist jetzt schon hier bestätigt, die zwei werden auf jeden Fall auch in der dritten Staffel wieder mit dabei sein. Wieder gleiche Schema wie nach der ersten Staffel. Alles anders, alle spielen andere Rollen. Es wird wieder ein ganz anderes Jahr, ganz anderer Schauplatz. Genaueres ist noch nicht bekannt. Da freue ich mich schon wieder drauf, was sie sich einfallen lassen. Dann nur ganz kurz, Girls läuft ja auch wieder seit 3-4 Wochen. Und nur so als kleine Randnotiz, oder weil ich es ganz witzig fand, die Darstellerin der Jessa, diese etwas ausgeflippte, sehr hipstermäßige junge Frau, die ist in der Serie, war während der Dreharbeiten schwanger. Und das sieht man da so lustig, wie da dieses typische, wir wollen den Babybauch verstecken, hat halt immer eine Tasche davor oder man sieht sie nur ab der Brust aufwärts und so und sie wird halt komisch gefilmt und wenn man halt weiß, dass sie schwanger ist, genau wie in der, was war es, dritten Staffel oder so, als bei How I Met Your Mother Allison Hannigan und Robin
Schabatzky.
Halt, Schabatzky, genau, Robin Sparkles, als die schwanger waren, war das ja genau auch so und ich finde es immer ganz lustig, wenn man das weiß.
Wo es momentan ja auch ganz schlimm ist, ist ja bei Mentalist, ich weiß zwar nicht, wie sie heißt, Van Pelt ist da, die ist ja auch im richtigen, also die Schauspielerin im richtigen Leben schwanger.
Ja, die hat ihr Kind gekriegt.
Und die sitzt auch dauernd Rigetti hinter irgendeinem oder so. Monitor oder hinter irgendeinem
die darf gar nicht mehr rausgehen. Und,
ja, ja, das ist, also warum man die das nicht einfach einbaut, verstehe ich zwar nicht, aber Gott, was soll's.
Ach nee, das muss doch aber nicht sein, da hat man ein Kind, also ja, in der Serie. Wir haben doch schon von Rigsby, der ist doch schon Vater.
Aber von dem hört man auch nichts mehr von seiner Frau und seinem Kind. Irgendwie, das haben sie zum Glück totgetreten, weil das hat mich überhaupt nicht interessiert. Also nicht das Kind haben sie totgetreten, sondern den Handlungsstrang.
Das Thema. Ja. Ja, stimmt. Dann noch ganz kurz, ich bin ja auch große Freundin von Modern Family und in der letzten Folge, Erik, das wird, oder allgemein, es war halt cool, da haben sie so eine kleine Der Pate-Referenz gebracht. Das war schon extrem stark, also da ist halt in dem Zusammenhang mit der Folge passte das auch so super. Da wird dann so, am Ende gibt es so ein Voice-Over von Phil und das hat dann sehr Paten-eske, hast du es gesehen, Erik?
Worum ging es denn da in der Folge?
Das ist, wenn Phil seinen Kindern bei ihren Problemen helfen will und die aber alle sagen, sie brauchen Claires Hilfe. So will.
War das das dann, wo der in dem Fahrstuhl, wo die wegfahren wollte, mit dem Fahrstuhl und wo er dann noch so gesagt hat?
Nee,
das war die vorletzte, ja, dann offensichtlich. Ja. Also fehlt mir die aktuellste.
Ja, naja, guck das mal, das fand ich ganz lustig. Und dann noch ganz kurz zwei News. Mad Men hat ja jetzt auch lange auf sich warten lassen. Wir erwarten ja immer noch die 6. Staffel. Und da wurde jetzt ein Datum für die Premiere rausgegeben. Und zwar wird es in einer, ich glaube sogar, Doppelfolge am 7. April, also kurz nach Ostern, haben wir wieder die Freude, Mad Men schauen zu dürfen. Und es gibt wohl einen Zeitsprung. Ansonsten weiß ich nichts weiter. Ich will auch gar nichts wissen. Ich will mich nicht spoilern lassen. Das wird ganz toll. Und da fällt mir gerade ein, letzte Woche wurden ja die SG Screen Actors Guild Awards oder wie das ja, was weiß ich, auf jeden Fall hier Preise wieder vergeben. Und da hat man die ersten Fotos gesehen von dem Darsteller des Pete Campbell, den werdet ihr jetzt nicht alle kennen. Und der Alexis Bledel, die Rory Gilmore gespielt hat, die beiden sind nämlich zusammen und das ist ein ganz süßes Paar und sie hat ja jetzt auch in der letzten Staffel Mad Men mal mitgespielt. Ja, das ist noch so mein Gossip-Beitrag für heute, dass die beiden Darsteller ein Paar sind. Das ist ganz zauberhaft süße.
Da freue ich mich aber auch jetzt für die beiden. Das ist echt eine gute Info.
Und dann, das
nur
wirklich,
hier, nur wirklich, bei Fortsetzung folgt, ja, erfahrt ihr das.
Das ist nicht wirklich Serie, sondern eher Film. Christoph Waltz, sind wir alle Fans von ihm. Er wird im Februar eine Folge Saturday Night Live moderieren. Also diese Comedy-Show, die halt immer samstags läuft. Und da gibt es ja immer einen bekannten Host, der dann so durch die Sendung führt und selber Skepte vorführt. Und das wird am Moment 16. Februar Christoph Waltz sein.
Kann ich mir bei ihm überhaupt nicht vorstellen. Ich habe den mal irgendwie in einem Interview gesehen, auch auf Englisch geführt. Das ist alles nicht das Problem, aber er wirkt immer sehr steif und sehr kurzsätzig. Also entweder schreiben sie ihm die Sketche, schreiben sie ihm wahrscheinlich sowieso und ja, er trainiert die ein und so, aber ich kann mir nicht vorstellen, glaub, dass der Funke überspringt, doch, wie jemand, der das improvisiert macht.
Doch, ich glaube, gerade durch diese eher nicht so Lockerheit, wie man es ihm jetzt vielleicht ansehen würde, wird es gerade lustig irgendwie.
Na, vielleicht gucken wir es mal und wir schauen mal, also wir schauen mal rein und Annemarie wird es mir nochmal mitteilen, wann das genau kam. Und dann,
außerdem ist er ein Schauspieler, ja, Spaß. Der muss
es ja, er muss es können, aber können. Ich kann es mir halt nicht vorstellen.
Daniel,
das sind zwei verschiedene Dinge.
Du glaubst doch nicht wirklich, dass bei solchen Sachen alles spontan ist.
Nein, also, das habe ich nie behauptet, aber es gibt halt auch spontane Momente und die machen dann halt eine Serie gut. Und wenn die halt nicht sind, sondern nur alles geskriptet ist. Muss
man 30 Rock gucken. Ich bin ja jetzt bei Suits ganz gut vorangekommen. Ne? Läuft ja auf Fox HD, wo ja auch 30 Rock läuft, glaube ich zumindest. Ja, doch. Daniel, da wolltest du doch irgendwas sagen, ne?
Genau, du bist begeistert und ich muss mich leicht korrigieren. Wir haben ja letztes Mal gesagt, dass jetzt die dritte Staffel anfängt. Es wird eine dritte Staffel geben, nur kommt die etwas später momentan. Warum auch immer, habe ich nicht so ganz rausgekriegt. Wird die zweite Staffel nochmal fortgesetzt mit, lass mich lügen, 10 oder 12 Folgen. Bis jetzt sehr schön und irgendwie das Tempo leicht erhöht, ein bisschen anders. Also irgendwas haben sie geändert, irgendwas. Es ist immer noch eine tolle Serie, aber es ist leicht irgendwie anders. Aber trotzdem, wer Suits mag, wird auch bei der Fortsetzung der zweiten Staffel sehr zufrieden sein. Gut, das soll es jetzt aber an News erstmal gewesen sein. Kommen wir erstmal gleich zur ersten Serie des Abends. Wir haben ja noch 4 vor uns. Tremé verlinkt dann entsprechend in den Shownotes nochmal. Wer Tremé nicht sprechen und nicht schreiben kann, weil wird ganz anders geschrieben, als es ausgesprochen wird. Aber wer die Titelmusik hört, ich habe es dem Erik vorhin schon gesagt, ne, der wird auch hören, wie man Tremé ausspricht. So, nochmal zurückzukommen. In dem wunderschönen Artikel von der Torrance, Magazin für serielles Erzählen, war halt ein schöner langer Artikel drin, der sich nochmal auch mit den Machern dort auseinandergesetzt hat und gesagt hat, wie unheimlich detailversessen das ist. Und das kann ich nur bestätigen. Also die Macher oder der Macher, der dahinter steht, das Mastermind sozusagen, ist David Simmons. Und David Simmons kennt man spätestens, wenn man The Wire geguckt hat von HBO, ist so vom Stil her, schlägt, sagen wir mal so, die gleiche Kerbe, ist natürlich nicht das gleiche, weil in Tremé geht es um, ja, es spielt so kurz nach Hurricane Katrina und spielt in New Orleans. Man sieht so erste Kamerafahrt, wie quasi damals alles unter Wasser war, wie alles nass war, so wie alles schimmlig ist, wie alles wirklich unschön dort ist und sagt sich so, was soll denn das jetzt werden? Aber als nächstes, oder ich glaube dann unmittelbar danach, kommt dann so gleich so eine Kapellenmusik, die dann, sich vorstellt, New Orleans, Musik, buntes Treiben und das ist so, wie heißt es so schön, die Second Line, ich wusste auch nicht, was das ist, aber es gibt so eine quasi First Line, das sind diese Clubs wie beim Karneval in Rio oder wie bei uns hier in Köln, wenn dann so Festzüge, so Vereine langfahren, die das doch schon ein bisschen mehr kommerziell machen, so gibt es in New Orleans auch eine erste Linie an Musik, die dann abgespielt wird, mehr so für Touristen und die Second Line, das sind eigentlich so die wirklich guten Musiker, das sind so die mit Herz und Liebe dabei sind und die laufen dahinter so. Und das ist quasi so die erste Second-Line-Premiere nach dem großen Hurricane Katrina, die dort stattfindet. Und man sieht halt schon, wie das Lebensgefühl dort wieder einzieht. Man hat im Hintergrund so die doch relativ ja, kaputten Häuser, die verwahrlost sind, die runtergekommen sind, also alles nicht so richtig schön sind. Und trotzdem merkt man, dort zieht das Leben wieder ein. Und das ist auch so die Grundessenz der Serie, worum es gehen soll. Die ist schon ein bisschen älter, also die lief seit 2010, es gibt jetzt momentan noch, die dritte Staffel ist beendet worden. Es wird noch eine vierte finale Staffel geben, dort wird es aber eine reduzierte Anzahl von Episoden geben, soweit ich informiert bin, nur 5. Ansonsten waren es halt 10, 11 Episoden, man kann das im Prinzip schön durchgucken, aber es ist halt eine, ja wie soll man sagen, eine Milieustudie, man sieht halt, wie gesagt, wie diese ganzen von der Flut Vertriebenen wieder zurückfinden Und dann zum Beispiel ankommen, ein bestes Beispiel ist einer, ein älterer Herr, der mit seiner Tochter wieder ankommt und plötzlich in der Bar steht, wo er sein ganzes Leben lang gearbeitet hat, seine Bar, sein Haus und alles ist halt von Schlamm ruiniert, irgendwie alles ist unschön und er fängt dann halt an, selber alleine das Ding wieder auf Vordermann zu bringen. Auf der anderen Seite gibt es andere Restaurants, die laufen schon wieder, zwar nur mit begrenztem Angebot, aber trotzdem spielt dann am Ende dort so das ganze Leben, das ganze Großstadtleben oder das Leben von New Orleans. Man sieht halt quasi, wie so dieses Leben zurückkommt, was ich unheimlich schön gezeichnet finde. Es gibt einen tollen Schauspieler, der damit spielt, den wir alle zumindest, wenn wir Roseanne geguckt haben, John Goodman spielt dort mit. Ich war ein bisschen erschrocken, weil der ist doch noch ein bisschen mehr aufgegangen, aber wenn der Schauspieler, das ist einfach so grandios. Der ist aber, hat so eine leichte Macke, der ist so ein leichter Verschwörungstheoretiker, also der glaubt halt, dass diese ganze Katastrophe dort handgemacht ist, dass die Regierung da nicht die rechtzeitig die Dämme erneuert hat, wie sie es hätten sollen und er schreit halt dann immer.
Es gibt ja diverse Verschwörungstheorien auch im Netz und so weiter. Und es geht halt darum, dass bei dieser Überflutung, dass halt gezielt Dämme geöffnet wurden, um eben den Druck dort wegzunehmen. Und dann hat es eben diese armen Viertel überflutet. Ja, und das sagt er halt, dass das eben die Verschwörung ist, ja, dass eben nicht die reichen Viertel überflutet worden sind, sondern wirklich diese armen Viertel, die eben dieses Stream, also an diesem Nebenarm da gelegen haben, an diesem Fluss Nebenarm.
Also er bringt es auf so eine Weise rüber, dass man halt im ersten Moment nicht weiß. Also mir war das jetzt nicht so als Fakt, obwohl, wie gesagt, David Simmons da sehr gut recherchiert. Also die legen da wirklich Wert auf Detail. Die gucken auch, wenn Musik gespielt wird, dass das alles vom Flair und vom Setting her stimmt. Also das machen die schon sehr, sehr gut. Und er ist halt so ein wirklich cholerischer Charakter, der sich dann mit dem Kamerateam anlegt, das Mikro dann irgendwann, als die merken, der berichtet nicht so, wie sie wollen, schmeißt das Mikro in Fluss und will die Kamera auch noch hinterher schmeißen und die Tochter steht dabei und findet es erst ein bisschen peinlich und dann redet sie mit der Mutter und bringt das alles so raus und dann ruft NPR an, das ist so, NPR ist glaube ich so ein bisschen, ich würde es sagen, Deutschlandfunk bei uns, also so dieser öffentlich-rechtliche Funk und da hörst du im Hintergrund dann auch bloß, wie er dann den Sender quasi rund macht, weil er halt seine Theorien da nicht so richtig an Mann bringen kann. Also es ist alles nur so ein bisschen offen, wie gesagt, ich habe den Pilot, die erste Folge nur gesehen, aber fand es unheimlich gut. Wen ich auch mag von den Schauspielern, der ist Steve Zahn. Ich weiß nicht so richtig, woher man den kennt. Das ist dieser Disc-Jockey, Erik, der...
ja, ich weiß, Steve Zahn, also den kenne ich zum Beispiel aus Reality Bites, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, mit Ethan Hawke, diesen Generation X-Film. Bei Crimson Tide hat er noch mitgespielt und ja, bei Out of Sight, hier dem Film mit J-Lo und mit George Clooney.
Also eher Nebenrollen wahrscheinlich.
Ja, der hat eigentlich immer so Nebenrollen. Und wo ich ihn am geilsten fand, ist ein Film namens Joyride. Da spielt er an der Seite von, wie heißt der Schönling da? Moment, Paul Walker, genau. Das ist ein sehr, sehr spannender Thriller. Und da spielt er quasi einen Kumpel von Paul Walker, also eigentlich eine der beiden Hauptrollen. Und die horchen dann in so einem Motel an der Wand und ganz dubiose Geräusche und dann wollen sie da auf die Schliche kommen, was da passiert ist und so. Sehr, sehr spannend. Joyride lief irgendwann mal in der Sneak in Gera. Hat übrigens auch J.J. Abrams mitgeschrieben.
Mhm, klingt spannend. Vielleicht gucke ich schon mal rein. Nochmal zurückzukommen, also er ist wirklich auch einer so für mich der Sympathieträger der Serie, obwohl er doch so ein kleines Arschloch ist manchmal. Also er kommt dann auch nach Hause, er ist ja ein DJ, macht die Musik bei sich richtig laut, quasi beschallt so die Nachbarn, die versuchen dann mit klassischer Musik gegen zu beschallen. Er lässt die Musik laufen, geht dann erstmal an die Arbeit, ist halt irgendwie sehr skurril stellenweise, aber trotzdem ein sehr realistisch gezeichnetes Bild, für mich sehr authentisch, sehr schön. Was ich sehe, wo ich glaube, dass auch der eine oder andere vielleicht ein bisschen abgeschreckt ist oder das nicht ganz so mag, es ist halt auch sehr langsam erzählt. Die Serie nimmt sich halt Zeit, das ganze Umfeld zu beleuchten, zu näher darzulegen. Und das ist manchmal vielleicht für den einen oder anderen zu langsam, vielleicht ein bisschen zu gemächlich. Persönlich finde ich es eine sehr ansprechende Serie. Ich werde auf alle Fälle mal weiterschauen, schon allein aufgrund der Tatsache, dass es halt immer relativ überschaubar ist an Folgen. Es sind halt nur immer, wie gesagt, 10, 11, 10, dann nochmal 5. Also Man kann das auch schön durchgucken irgendwann. Was, ich glaube, das hat Alex dann auch in den Shownotes geschrieben, wird er vielleicht auch nochmal sagen, was wirklich stellenweise ein Handicap ist, wenn man es im Original schaut, ist die Tatsache, dass es doch stellenweise etwas, wie soll ich sagen, der Südstaaten-Akzent, muss man 2-3 Mal hinhören manchmal, um so ein bisschen drin zu bleiben. Aber ich glaube, das ist so eine Serie, wenn man die ersten 2-3 Folgen gesehen hat, man hat sich dann so reingehört und kriegt das auch prima mit. Ich persönlich finde es toll. Für mich kriegt es wirklich Daumen hoch, mein Tipp. Nochmal ganz zurückzukommen auf den Artikel, der Christopher Dreher, der diesen Artikel darüber geschrieben hat, über Tremé in der Zeitung, der macht nebenbei noch eine Dokumentation. Deswegen war der überhaupt da, hat mit den Musikern gesprochen, nicht mit dem an dem Set selbst, sondern mehr so das Drumherum, das Umfeld, weil man versucht in der Serie auch so, dass die Bürger dort mit einzubinden und zu gucken, dass es halt möglichst authentisch bleibt. Und was ich eigentlich sagen wollte, er dreht halt gerade eine Dokumentationsserie, It's More Than TV, und die wird, zumindest steht es in der Zeitung so, voraussichtlich am 9. März auf Arte ausgestrahlt werden. Klingt unheimlich interessant. Das werde ich mir auf alle Fälle mal reingucken. Ich werde versuchen, dran zu denken und es nochmal im Vorfeld zeitnah in dem Podcast erwähnen. It's More Than TV. Vielleicht einfach jetzt schon mal irgendwo programmieren oder sich abspeichern. 9. März, Arte. Und mit etwas Glück, Arte Mediathek, macht's möglich, kann man es dann auch länger nochmal anschauen. Jetzt frage ich mal in die Runde. Alex, du hattest Probleme, fandest trotzdem nicht schlecht. Wie war deine Meinung zu Tremé?
Also so hochloben wie du kann ich es überhaupt nicht. Aus dem Gründen, wie du schon gesagt hast, ich fand es extrem langsam erzählt. Und ich bin ja so ein hipper, junger, schneller Typ. Und nee, aber mal Spaß beiseite, aber ich... Die Story an sich mag ja, ich habe es auch so geschrieben, mag ja traurig sein, und es ist auch ganz traurig, dass so viele Leute ihre Häuser da verloren haben und dass die kein Geld haben und das wieder aufzubauen und nichts bekommen, ist alles echt ziemlich traurig, aber die Welt ist aber mal im Ganzen traurig, und mich interessiert das eigentlich nicht so wirklich, die ganzen Schicksale, die da sind. Da kann ich auch mir eine Serie drehen übers Oder-Hochwasser, da gibt es auch viele schlimme Fälle, die ihr Haus verloren haben und alles. Das ist, es ist wirklich traurig, und die Amis, die wird das bestimmt absolut mitziehen und die werden da mitfiebern, weil das einfach ein Stück von ihrem Zuhause ist. Aber so mich als Europäer und als Deutscher, also mit die Story an sich interessiert mich manchmal per se schon mal nicht, ne? Also geht mir ziemlich am A vorbei. Und dann durch diese langsame Erzählweise und diese Charaktere, die mich auch überhaupt nicht mitreißen, mit denen man sich ja auch nicht identifizieren kann. Deswegen ist mir das alles ein bisschen zu langweilig gewesen und zu schleimig. Und
selbst John Goodman hat es nicht rausreißen können für dich?
Ah, nee, das, klar, ich fand ihn auch früher gut bei Roseanne und sowas, ist schon ein cooler Typ, aber der alleine macht jetzt nicht. Und wie gesagt, dann auch der Fakt, es ist einfach so, dass diese Südstaatler, das war echt schwer zu verstehen. Das ist so, glaube ich, wie wenn ein Bayer halt richtig bayerisch loslegt und das ein Ausländer versteht das auch nicht. Das verstehen wir ja schon kaum als Deutsche, wenn so ein bayerisch loslegt. Und da, so die ganzen Faktoren, die da so zusammenkommen, ja, führt dazu, dass ich das absolut nicht gucken werde. Und also ich kann, ja, schön gedreht ist es, da gebe ich dir recht, und schöne warme Bilder. Die Südstaaten werden sich auch sehr schön sein, da würde ich auch mal hinfahren. Aber die ganze Story und alles drumherum, nee, also ist absolut nicht meins, und da muss man wirklich ein Gemüt für haben, für so Charaktere und so die ganzen Geschichten von den einzelnen Personen. Und muss ich da irgendwie wiederfinden in so der Art der Serie. Also für mich ist es nix, und von mir gibt es da einen Daumen runter. Aber ich glaube nicht, dass ich da die Mehrheit bin. Ich glaube, dass da viele das gut finden.
Erik, wie sieht es bei dir aus? Kurzes Fazit zu Tremé?
Toll gedreht, tolle Bilder, gute Schauspieler, aber absolut nichts für mich. Also ich habe es auf Deutsch geguckt, muss ich dazu sagen, weil... Das läuft ja hier auf Sky Atlantic HD, und da hatte ich mir das mal aufgenommen, da läuft das in der Rotation drin, da kamen die erste oder so eine anderthalbe Folge, ne? Es geht ja irgendwie anderthalb Stunden.
Das sind 90 Minuten, glaube ich, oder ja.
Ja, und ja, also weiß nicht, also was mir halt fehlt, ist so wirklich der entscheidende Treiber, ja, also da gibt es halt diese Band, okay, das ist nicht meine Musik, ja, okay, das interessiert mich nicht, diese Storylinie. Diese Verschwörungstheorie interessiert mich nicht. Dann das, wo der eine sich das wieder aufbauen will, und da ist ein bisschen Familienstress, interessiert mich nicht. Ja, bleibt nichts mehr übrig, ne? Also gut, die eine hat noch dieses Restaurant und so. Ja, okay. Aber ich weiß nicht. Also toll gedreht auf jeden Fall, aber hier fehlt es irgendwie so ein bisschen an der Story. Also das war überhaupt nicht packend. Ja,
Ich glaube, der rote Faden ist hier ziemlich breit gewebt. Das ist nicht so eine klare Linie, wo du sagst, pass auf, hier A hat B umgebracht, was passiert dann nur mit C, sondern das ist mehr so dieses, wie entwickelt sich New Orleans, also Tremé, dieses Gebiet, wie entwickelt sich das halt nach dem Hurricane Katrina? Und das ist, glaube ich, so das, was ja dem einen oder anderen vielleicht nicht ganz so mitreißt oder mitfesselt. Wäre mal interessant, die Hörer draußen zu fragen, wer es schon gesehen hat, wer es gerne guckt, was für ihn dann halt so die Begeisterung ausgemacht hat, warum sie es dann geguckt haben. Könnt ihr ja in die Kommentare auf fortsetzungsfolge.net mal reinschreiben. Letzte Frage an Annemarie. Von dem, was wir jetzt so erzählt haben, wäre das eine Serie für dich oder eher nicht?
Ja, ich glaube, die wäre mir zu schwerfällig dann auch. Also vielleicht wirklich, wenn man in der Stimmung ist und keine Lust auf dieses locker Leichte hat, was einen sonst vielleicht anmacht, dann sich die Zeit nehmen, wie gesagt, wenn die auch so über eine Stunde eine Folge und dann will man ja, ich mag das auch nicht, eine Serie in einer Folge mittendrin ausmachen und so von wegen, guck ich morgen weiter, sowas geht auch nicht, außer schlaf ein. Ja, also jetzt so per se würde ich erstmal sagen, würde mich jetzt nicht so anmachen, aber ich leg's mir mal auf die Wiedervorlage und vielleicht irgendwann mal. Also interessantes Thema auf jeden Fall und nette Schauspieler, also John Goodman mag ich und hier den Dingens, wo ich auch nie bewusst jetzt wusste, aus welchen, also hier der Steve Zane oder Zahn oder wie auch immer, woher ich den kenne, aber das Gesicht ist mir auf jeden Fall bekannt und könnte schon was werden, ja, ich bin da jetzt wie gespalten. Ich werde mal sehen, wenn dann im Sommer, wenn alle Serien Pause haben, vielleicht gebe ich es mir dann mal.
Da passt die Stimmung dann auch. Also wie gesagt, nochmal der Hinweis, wer The Wire gemocht hat, wer die Art und Weise des Erzählens mag, der ist, glaube ich, mit Tremé ganz gut bedient.
Ich habe The Wire gemocht und ich habe Tremé überhaupt nicht gemocht.
Das sagst du jetzt. Kommen wir jetzt zur zweiten Serie des Abends und ich glaube, da nehme ich nicht zu viel vorweg. Die ist schon eine Hausnummer. The Following. Und Alex wird sie an der Stelle mal ganz kurz vorstellen. Worum geht es bei The Following eigentlich?
Ja, unglaublich gern. Also, wie gesagt, The Following.
Und das war nicht ironisch gemeint.
Absolut nicht, nein. Ich bin auch ein bisschen unbeleckt rangegangen und wusste gar nicht, was das ist. Und hatte mich dann doch auf der Couch das ein oder andere Mal hin und her gewunden vor Spannung und vor positiver Rückmeldung meines Körpers. Auf jeden Fall, Hauptdarsteller, also am Anfang sage ich mal, knall ich mal so raus, ist Kevin Bacon, hochdotierter Hollywood-Schauspieler, der sich wieder für eine Serie hergegeben hat.
Ganz kurz, immer ja. Wenn ich Kevin Bacon sehe, Annemarie, an welchen Film denkt man dann?
Flatliners.
Nee, Footloose irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum, diesen Musikfilm mit ihm.
Ja, du bist ja. Ein bisschen warm angehaucht,
ja, und dann denkst doch. Du dann zu Musikfilm. Footloose. Ja, bei Will & Grace taucht er dann auch nochmal auf und wird darauf angesprochen, auf die Szene irgendwie. Also das ist auch so ein Meilenstein. Egal, ich mag halt trotzdem, ja, ich mag ihn halt als so Schauspieler. Wichtig. Ja, ich weiß schon.
Ja, na? Gut, also Kevin Bacon lernen wir kennen als abgefuckten Ermittler. Ich weiß nicht, welche Agency, FBI, Polizei, hier, Kakerlakenvernichter, keine Ahnung, irgend sowas halt, lernen wir kennen. Er hat Romane geschrieben über seine Fälle, die er da halt behandelt hat. Und so bitte als abgefuckten Ex-Bullen, auf gut Deutsch. So, und dann zweiter Hauptdarsteller ist halt ein Serienmörder, sag ich mal, der halt es geschafft hat, aus dem Knast auszubrechen. Das ist halt so ein Psychoknast, wo der halt da gefangen war, und dann ist er da halt ausgebrochen mit vielen Toten und viel Blut und viel Verlusten. Und warum ist er ausgebrochen? Auch ganz einfach zu erklären, kann man eigentlich sagen, da verrät man nicht so viel, also das ist relativ schnell bekannt. Der hat in seiner Mod-Karriere ein Opfer nicht komplett erwischt, sag ich mal, also hat ein Opfer auslassen müssen.
Hat sich zu Ende gebracht.
Genau, nicht ins Ende gebracht, bevor er gefangen wurde, und das will er halt jetzt nachholen. Und das ist halt sein Ziel, warum er ausgebrochen ist. Vorerst, denkt man halt so. Naja, und der Kevin Bacon, ich weiß gar nicht, wie er da in der Serie jetzt heißt. Nennen wir mal Kevin.
Ryan Hardy.
Der Ryan, der coole Ryan, genau. Der kommt dann raus, dass der halt diesen Killer damals festgesetzt hat und ihn halt hinter Gitter gebracht hat. So, und da wird er wieder reaktiviert von der Agency und wird engagiert, um ihn wieder dingfest zu machen, um ihn wieder zu fangen. Das, sage ich mal, auf gut Deutsch kann man auch eigentlich erzählen, passiert relativ schnell, den findet er auch schnell und kann auch die Spur wieder aufnehmen und weiß genau, was der Killer so macht. Das fand ich ein bisschen seltsam eigentlich Mitte der Serie, dass er relativ schnell wusste, wie der Killer denkt und wo er hin ist. Ne? Und was dann halt so als nächstes passiert, das wusste er alles ganz, ganz fix und ganz, konnte ganz gut das alles.
Na gut, das lässt sich ja erklären. Der hat ihn ja beim ersten Mal schon gejagt und der hatte halt dieses Pattern, dieses Muster irgendwie.
Aber trotzdem, das fand ich so ein bisschen negativ, dass er sofort wusste, ah ja, er hat auf dieses Bild da geguckt und dann wusste der musste diesen Leuchtturm fahren. Das ist ja okay, es ist ja nicht ein Riesenkritikpunkt, es ist halt okay, ist halt so, ist ja in Ordnung. Genau, und das letzte Opfer, was dann noch offen war, ist uns auch noch sehr gut bekannt aus Lost. Das ist nämlich die,
Maggie Grace.
Ja, auch das, aber wie hieß er da in der Serie?
Shannon?
Ja, genau, die Shannon.
Stimmt, ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Auf jeden Fall älter. Ja, gut, ne? Ich habe ja vor kurzem erst wieder komplett alle Staffeln geguckt von Lost, deswegen weiß ich das so gut noch. Auf jeden Fall ist die das letzte Opfer. Und ist jetzt zu viel gesagt, ob er die umbringt oder nicht? Ich weiß gar nicht. Lass es mal offen, auf jeden Fall.
Lass es mal noch offen, aber das macht die Antragklärung nachher ein bisschen obsolet. Aber mach
trotzdem
mal.
Auf jeden Fall gibt es dann ein Showdown in einem Leuchtturm, wo sich doch der Killer wieder fangen lässt vom Kevin und wo dann rauskommt, dass der Killer doch eine ganz andere Idee hatte oder eine ganz andere
Intention
hatte, was er mit dem Kevin und der ganzen Geschichte eigentlich anstellen wollte. Also er wollte dann, das erzähle ich auch nicht so im Detail, das muss man einfach geguckt haben, das ist dann so ein ganz guter Wow-Effekt, dann, der hinten rauskommt. Auf jeden Fall hatte er ein anderes Ziel, was wir eigentlich alle gedacht haben. Und das ist eigentlich das Highlight in der Serie, dass das Ende dann so abrupt sich wandelt und dass der eigentliche Fall so schnell abgeschlossen ist und dann eigentlich diese Hauptstory erst so richtig anfängt und der Kevin so in einem absoluten Zwiespalt sich befindet. Ja, einfach, dass eine enorme Spannung aufgebaut wurde und dass man dann einfach nicht weiter gucken kann. Also man will dann wirklich wissen, wie es einfach weitergeht, weil das ist dann einfach so ein enormer Spannungspunkt, der ist so hoch wie 15 Zwerge übereinander ungefähr. Und das ist einfach eine klasse Sache.
Was du ja auch noch sagen musst, der ist ja schon ein bisschen fertig als Ermittler. Ich meine, der ist dann, glaube ich, ausrangiert
worden. Wenn du mir zugehört hättest, habe ich am Anfang schon gesagt, dass es ein ziemlich abgefuckter
Alkoholiker
Ex-Cop ist. Ja. Aber macht jetzt auch nichts.
Also, so, und ich muss ja sagen, ich fand das im Prinzip genauso wie du. Ich fand, das ist eine tolle Serie. Und man hätte diesen Piloten prima auch als Film machen können. Also noch ein bisschen länger, noch ein bisschen ausgestattet. Und man hätte einen tollen Film gehabt. Also das war schon nicht schlecht, mit kleinen Schwachpunkten, wie du schon sagtest, dass manche Sprünge dann eher so ein bisschen zu schnell Bescheid wussten. Aber gut, das ist halt eine Serie. Aber, und jetzt kommt mein einziger Kritikpunkt an der ganzen Geschichte, die Frage ist, wie wollen die weitermachen? Also was soll da werden? Also haben die dann, wie gesagt, der Name The Following, irgendjemand folgt dem halt, das kann man ja auch verraten, und da werden wahrscheinlich noch ein oder andere Ereignisse geschehen. Aber wird das dann so quasi der Mörder der Woche oder wie stellst du dir das dann weiter vor?
Das wird so ein Hunting werden. Das wird so eine ganz komplette Story sein, so ein Overall-Hunting und es ist. Also ich glaube nicht, ich gehe nicht davon aus, ich will auch nicht wissen, was in der zweiten Folge abgeht. Also wenn einer die schon geguckt hat von uns bei den vier kleinen Äschen, ich will es nicht wissen.
Also ich habe es auch nicht gesehen, deswegen.
Nee, aber ich glaube, der Erik hat die zweite Folge schon gesehen. Oder die Annemarie, keine Ahnung, einer von den beiden Nasen. Da bitte nicht keine Äußerungen machen, weil ich bin der Meinung, dass es wirklich so ein komplettes Thema ist über alles und nicht so ein Monster of the Week.
Na gut, Annemarie, dein Statement dazu.
Yay, also ich habe schon die zweite Folge gesehen und da passiert Folgendes. ja, ich war genauso begeistert wie Alex. Also ich habe ja auf die Serie auch schon hingebetet. Da. Der Trailer war auch schon vor Monaten draußen und ich war ja damals im Sommer schon traurig, dass die Serie nicht, also jetzt erst zur Mid-Season anfängt. Aber egal, jetzt ist sie endlich da und sie ist fantastisch. Zumindest der Pilot war es. Die zweite Folge, ich verrate jetzt nichts Inhaltliches oder Richtungsweisendes, wo die Serie hingeht. Ja, zweite Folge jetzt nicht mehr so top, also nicht mehr 10 Zwerge übereinander spannungsmäßig, sondern vielleicht nur noch 4. Was trotzdem noch ganz toll ist, vor allem für eine Serie, wir müssen ja noch dazu sagen, das ist jetzt keine hier von HBO oder ähnliches, sondern eine ganz normale, wo läuft es überhaupt? NBC, oder? Also da, wo dann auch Sachen wie
Fox.
Ja, Sachen wie New Girl jetzt zum Beispiel herkommen oder also jetzt nichts, was jetzt sonderlich Anspruch hat oder wo man sagt, naja, okay, das ist halt so eine einfache Serie. Dafür ist die Serie extrem gut und vor allem deswegen, weil Kevin Bacon sie natürlich hauptsächlich trägt. Das ist so ein fantastischer Schauspieler. Man hat wirklich stellenweise das Gefühl, die Rolle wurde so für ihn geschustert. Es macht extrem viel Spaß zuzusehen, mitzuraten, was da passierte. Ich war immer wieder überrascht, so von wegen Wendungen und dann zum Ende ein tolles Ende vom Piloten. Auch die anderen Darsteller sind ganz okay. Also jetzt hier dieser Oberbösewicht, der
Woher
der
kennt man Haupt. Den eigentlich? Also ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ich den herkenne. Diesen ja, James Purefoy oder wie spricht man den Typen eigentlich James aus?
Purefoy.
Purefoy.
Der Name sagt mir auch was, aber irgendwie ich kann ihn überhaupt nicht zuordnen.
Also ich kenne den aus Ritter aus Leidenschaft mit Heath Ledger. Da hat er den König gespielt, den König von England. Aber was ja viel interessanter ist, ihr habt ja vorhin gesagt, dass das Ganze auf euch wie so ein Film gewirkt hat. Das kommt ja daher, dass der Erfinder des Ganzen Kevin Williamson ist, der ja zum Beispiel für die ganze Scream-Reihe, die Bücher geschrieben hat und zum Beispiel auch für Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und er hat ja auch selber Regie geführt bei Teaching Miss Tingle oder wie hieß er im Deutschen, glaube ich, Tötet Miss Tingle oder sowas. Ne? Also der ist schon Horror erfahren und der hat auch Dawson's Creek viele Sachen geschrieben.
Ja, auf jeden Fall. Also
Erik, dein Fazit nochmal kurz.
Ich fand's sehr, sehr gut. Ich hab's erst vorhin geguckt. Ich bin da noch im ersten Eindruck drin. Man hat halt voll angemerkt, diese Scream und diese Scream- und Horrorfilm-Erfahrung, weil es waren halt so ein paar Schockeffekte drin. Ich sag mal, bei dem Verhör, wo der dann plötzlich einfach mal so an seiner Kette ruckt, ne Tschuck, und bleibt fast Herz stehen, weil du denkst, hier ist irgendwas, ne? Also interessiert mich auf jeden Fall. Du hast vorhin noch ganz kurz angemerkt gehabt, dass du dir nicht vorstellen kannst, wie es weitergeht. Ich habe ein bisschen was drüber gelesen über die Serie, ist jetzt kein Spoiler, soll wohl irgendwie darum gehen, dass dieser oberfiese Serienkiller da, dieser James Purefoy, ihn wohl einweiht, dass irgendwie alle Serienkiller der USA miteinander irgendwie vernetzt sind und sich da absprechen über ihre Taten und dass dann quasi so einer nach dem anderen, sie wollen dann irgendwie einen nach dem anderen irgendwie zur Strecke bringen oder so.
15 Folgen wird es in der ersten Staffel erstmal geben, mit der Option, wie gesagt, dann noch mehr rauskommt dabei. Wird wahrscheinlich wieder abhängig davon sein, wie die Quoten sind.
Und die sind extrem gut.
Ja, ich kann es mal, wie gesagt, schlecht einschätzen, aber ich denke schon, zumindest sind sie in der zweiten Episode auch noch nicht abgefallen, weil du sagtest, die wäre zumindest für dich nur noch 4,5 bis 4 Zwerge hoch. Trotzdem, ich finde es erfrischend, ja, nicht neu, aber erfrischend fesselnd, erfrischend anders. Und ich bin gespannt, wie Alex, wie es in der zweiten Folge weitergeht, beziehungsweise wie es überhaupt mit der Serie weitergeht. Das wird eine der Serien sein, die ich auf alle Fälle zumindest eine Weile weiterschauen werde.
Was noch ganz interessant wäre, der Killer, der James Purefoy, also sein Killing basiert nicht darauf, aber er ist eben, also allgemein, er war ja Lehrer, Dozent für Literatur irgendwas und er verehrt ja so ein bisschen Edgar Allan Poe. Ne? Ja. Und wir finden dann allein im Piloten ganz viele Referenzen. Also da ist dann eine Frau von oben bis unten mit Poe-Zitaten beschrieben oder als dann jemand aus einem Haus entführt wird, wie auch immer, steht in der Garage dann eben dieses Nimmermehr. Also und wer vielleicht den Raben von Poe gelesen hat, der kennt ja immer dieses Nimmermehr, Nimmermehr. Da wollte ich noch ganz kurz anmerken, denn jetzt erst zu Beginn des Jahres, ungefähr eine Woche bevor ich dann Following gesehen habe, haben wir einen kleinen Gilmore Girls Rerun gemacht, so ein paar Folgen und da gibt es nämlich auch in der dritten, vierten Staffel eine ganz tolle Folge, wo eine Poe-Gesellschaft, also auch so Freak-Fans von Edgar Allan Poe in das nach Stars Hollow kommen. Das wird euch jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr Gilmore Girls gesehen habt. Auf jeden Fall ist das total lustig und da wird rezitieren dann auch zwei Männer den Raben und dann ist auch immer dieses Nimmermehr, Nimmermehr und das jetzt
gab's
hier.
Ja auch. Das gab es auch bei den Simpsons, ne? Eine Simpsons-Folge mal. Ein Treehouse of Horror-Folge mit dem Nimmermehr. Aber das ist auch egal jetzt.
Ja, kann sein.
Also die Claire Matthews im Film gespielt von Natalia C. Natalie C. Genau. Die kennt man nicht nur aus Lost, sondern eben auch aus Californication. Die ist übrigens wieder neu gestartet hier in der, weiß nicht wie vielten Staffel. Ist übrigens großartig. Person of Interest hat so eine kurze Rolle gehabt. Dann Daniel hier, wir beide kennen sie auch aus Defenders. Ich weiß nicht, ist sie dir mit bestimmt aufgefallen? Da also, hat sie die Meredith Kramer gespielt.
Ey, wir reden jetzt aber von zwei verschiedenen Personen, ne?
Die Blonde.
Aber doch nicht Maggie Grace.
Wie Maggie Grace? Nee, Natalia, sie heißt die. Die Claire aus der Serie.
Wer ist denn Claire?
Welche Maggie Grace?
Nein, der Erik redet jetzt von der Ex-Frau von Kevin.
Ach so, ja.
Und wir haben vor uns von der gut, vom Opfer ja, geredet.
Weil die hat doch nicht bei Lost
Ach, das
mitgespielt.
Opfer, wen interessiert denn das Opfer?
Na gut, ihr seht, ihr seid auch noch da noch ein bisschen horizontal erweitert worden, sozusagen. Das soll es jetzt aber zu The Following erstmal gewesen sein. Sehr spannende Serie, dreimal im Team, Daumen hoch. Also den Piloten, wenn er so ein bisschen auf Drama, Thriller, leichte Ansätze von Horror, obwohl das eher ganz, ganz marginal ist, unbedingt mal reingucken. Ist wirklich eine tolle Serie. Und wer Kevin Bacon mag, überhaupt keine Frage, einfach mal reingucken. Dann kommen wir zur vorletzten Serie des Abends heute. Das ist eine, die hat sich Anne-Marie ausgesucht. Wie sollte es auch anders sein? Denn die heißt die Carrie's Diaries. Wobei mir
nur
erst
Carrie,
so nach...
Nicht mehrere Carrie's.
Ja, die Carrie Diaries, Diarö, wo mir erst nach einer Weile aufging, dass das ja die Serie war, die an Sex and the City so die Jugendjahre irgendwie anschließen
Ach,
sollte.
Jetzt verrätst du doch schon alles.
Was ist denn da verraten? Das ist doch so das Hauptthema der Serie. Das ist überhaupt nichts verraten. Aber erzähl doch mal, Anne-Marie. Worum geht's denn bei der Serie eigentlich?
Ja, worum geht's in der Serie? Es geht schon mal nicht wirklich um Sex. Ja, wir lernen eine junge Carrie kennen, die ja 16 ist. Sie wohnt in einem Vorort in der Nähe von New York, hat eine kleine Schwester, mit der sie sich öfter mal zankt, und einen Vater, der ein bisschen überfordert ist, aber ganz einigermaßen zumindest klarkommt mit seinen Girls. Carrie geht zur Highschool, hat da drei beste Freunde. Alles läuft ganz okay. Es kommt auch ein neuer Typ an die Schule, den sie auch ganz süß findet. Ja, alles einigermaßen okay, aber sie fühlt sich trotzdem immer ein bisschen außen vor und hat so schon noch Päckchen zu tragen, denn vor 3 Monaten, 4 Monaten ist ihre Mutter an Krebs gestorben. Das wirft sie schon noch ein bisschen zurück. Deshalb gibt es auch zu Hause ein bisschen Probleme. Aber alle lieben sich eigentlich und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Es spielt übrigens nicht in der Jetztzeit, sondern... Moment, nein, Anfang
80er,
der 80er.
Ja, Anfang der 80er.
1984 spielt es. Und da Carrie eben nicht ganz auf der Höhe ist, hat ihr Vater die Idee, Mensch, um dich abzulenken, um dir auch nochmal wieder was Schönes zu zeigen. Wie wär's denn, wenn du
arbeiten
einmal
gehst.
Die Woche ja, arbeiten gehst, naja, für ein, ich weiß nicht, Internship-Praktikum. Also er hat Freunde, die eine Kanzlei haben in New York, und da darf sie eben einmal die Woche für einen Tag dorthin gehen und Daten, Akten kopieren, was auch immer. Ich weiß gar nicht genau, was sie da macht. Auf jeden Fall, und sie ist total begeistert, weil yay, 16-jähriges kleines Mädchen aus dem Vorort darf nach New York. Sie steht halt total auf Mode, auf aktuelle Trends und findet das alles total spannend. Überhaupt die Erwachsenenwelt mag sie auch. Sie ist so ein bisschen ausgeflippt, aber jetzt nicht so ein Wildfang, wie wir jetzt vielleicht denken könnten. Die eigentliche Carrie Bradshaw, die wir aus Sex and the City kennen, das ist noch eine ganz andere Person. Ganz unschuldig, rührt vielleicht auch daher, dass Carrie Diaries auf The CW läuft. Halt das dieser typische Sender, der so die ganzen Teenie-Serien hatte, also Gossip Girl, OC damals gehabt und das alles. Und da passt meiner Meinung nach die Serie auch perfekt rein. Aber Sex and the City war ja eine HBO-Serie, sprich, da konnte es eben auch ein bisschen derber zugehen. Hier ist es jetzt überhaupt nicht der Fall. Was ich aber auch okay finde, denn das sind halt 16-Jährige in den 80ern aus einem Vorort, die halt wirklich unschuldig sind, was jetzt auch gar nicht so gekünstelt meiner Meinung nach gespielt wird. Also denen kauft man das schon ab, dass die halt noch nicht wirklich so viel Ahnung von Sex haben und noch nicht so verdorben sind, wie heutzutage vielleicht 13-Jährige mancherorts schon sind. Ja, also das ist so diese Grundstory. Also sie hat eben ihre Geschichten da in New York. Da lernt sie auch gleich in der ersten Folge noch so eine ganz verrückte britische Modejournalistin, oder ich weiß gar nicht genau, was sie macht. Auf jeden Fall so ein ganz ausgeflipptes Mädel, die Carrie für, was weiß ich, Anfang 20 hält. Die denkt, sie ist schon auf dem College oder arbeitet in der Stadt und nimmt sie halt überall mit. Und Carrie ist natürlich vollkommen begeistert davon, lässt das alles mit sich machen, weil sie eben großes Interesse an der Szene hat. Und dann... Es verschweigt sie natürlich alles vor ihrem Vater. Sie versucht zu Hause ihr Leben so auf die Reihe zu bekommen, hat noch ihre besten Freunde, wie gesagt, in der Highschool und diesen Love Interest, mit dem sie immer mal versucht, auf ein Date zu gehen. Halt diese typischen Teenie-Probleme. Also ich würde es jetzt überhaupt nicht als, also wer jetzt Sex and the City-Fan war und denkt, okay, jetzt muss ich Carrie Diary gucken, das seid ihr aber ganz falsch. Also ganz kurz zu den Darstellern, also der oder die wichtigste Darstellerin, die mir zumindest so jetzt über die Augen, unter die Augen gekommen ist oder die relativ bekannt ist für alle, die damals The Killing geguckt haben und fanden, dass die dort ermordete junge Rosie Larson doch so eine hübsche war und warum, dass das so schade war, dass die damals umgebracht wurde. Katie Findlay spielt jetzt hier eine der besten Freundinnen von Carrie aus The Killing.
Genau, das hatte ich mir nämlich auch gedacht, war mir nicht ganz sicher, hatte nochmal nachgeguckt und fand das halt auch so.
Das ist übrigens auch eine Sache, also wie gesagt, diese drei besten Freunde, zwei Mädels und ein Jungs und ein Junge und eben die Katie Findlay. Und der Junge sind in der Serie ein Paar und man merkt schon, die haben alle auch so ein bisschen Struggles so mit ersten Mal und dann diese andere Freundin hat auch in der Stadt einen Typen gehabt, aber halt alles total unschuldig und das macht so, im Piloten hat man so relativ schnell eine vorgefertigte Meinung über die einzelnen Handlungsstränge und so und das ist ganz nett, das ändert sich dann so ein bisschen und kommt dann doch etwas anders raus, als man vielleicht von vornherein gedacht hat. Das hat mich recht erfreut, sage ich mal. Das fand ich ganz okay.
Mein Fazit nochmal ganz kurz dazu. Ich muss ja auch dem anderen so ein bisschen im Team recht geben. Also ich finde es auch, es ist, also für Männer ist es eher nichts. Es ist halt schon irgendwie Teenie-Kram. Ich habe es mit meiner Freundin zusammen gesehen. Die hatte auch eher die Erwartung, dass da halt von Sex in the City, also von dieser Terry Bradshaw, so ein bisschen mehr rüberkommt. Ist es halt auch irgendwie nicht. Und auch selbst zumindest im Piloten, ich weiß nicht, nee, wir haben zwei Folgen gesehen, wie sie es entwickelt. Von der Modeszene oder sowas sieht man auch nicht so richtig viel. Also wer mit den Erwartungen quasi an die Serie rangeht, wird dann doch irgendwie enttäuscht. Das ist es halt doch nicht. Dritte Folge, Ann-Marie, du hast jetzt drei, glaube ich, gesehen. Kommt da noch irgendwas, wo man sagt, ja, das ist halt mit Mode was zu tun?
Nee, also, na doch. Also es geht schon so, ich glaube, sie versuchen es in die Richtung so ein bisschen zu lenken, aber es wird in meinen Augen relativ gemächlich, langsam erzählt und jetzt wird wieder mehr Stellenwert, auf jeden Fall war es in der dritten Folge so, auf diese Highschool- und Teenie-Problemchen-Sache und gelegt als dann doch der New York-Fokus, wo ich am Anfang auch gedacht habe, dass eventuell die New York-Sache mehr im Vordergrund steht, aber tut sie bisher noch nicht. Wer übrigens jetzt denkt, ja, Sex and City war damals so ein großer Erfolg und jetzt nochmal die Cash-Cow melken und irgendjemand hat sich da was aus den Fingern gezogen, so ist es ja nicht. Also Sex and City basierte ja schon auf einem Buch und Carrie Diaries genauso von der Candace Bushnell oder wie auch immer man die ausspricht, die hat eben die ganzen Bücher geschrieben. Das war, also ich erinnere mich schon viele, viele Jahre, dass das mal im Gespräch war, dass die Serie produziert wird. Also ganz so überrascht kommt das jetzt doch nicht. Übrigens, die ausführenden Produzenten sind Josh Schwartz und Stephanie Savages, oder wie die heißt. Und die haben zusammen auch schon OC California und Gossip Girl gemacht, was ja auch bei CW lief und was ja auch so prädestinierte Teenie-Drama-Serien sind.
Was sagt denn Alex dazu? Du hast doch bestimmt auch gemocht, die Serie, Alex, oder?
Ich hab's genossen. Also ich hab's wirklich genossen. Also ich bin ja nicht die Zielgruppe, ne? So Annemarie ist eher die Zielgruppe für sowas, so für was Junges, Hippes. Und ich fand's langweilig wie ein feuchter Waschlappen hin in der Badewannenecke. Und Spannung gar nichts. Die Zwerge eher weggerannt, keine als sich Zwerge, übereinander ja gestapelt. Die sind durch die Scheibe des Fensters gesprungen. Nee, aber mal ernst. Also ist, aber ich bin da nicht in Zielgruppe. Es mag sein, dass so junge Teenies sich das gerne angucken mögen und sich da irgendwie wiederfinden oder auch nicht. Aber ich weiß nicht, warum man sowas dreht oder produziert. Das, wann läuft denn sowas eigentlich zeitlich in den großen USA?
Weiß ich nicht, was wir da können. Am Abend. Also
hey, das so guckt doch keiner,
20
oder?
Uhr oder so. Na, das ist das CW. Also da, ich glaube, also Montagabend, ich glaube 20 Uhr oder 21 Uhr Sendeplatz. Und ist außerdem wie Sex and the City spricht Carrie ein Voice-Over und schildert
das. Was ist denn ein Voice-Over?
Das ist, wenn ich jetzt im Hintergrund, während Ann-Marie erzählt, irgendwas erzählen würde.
Ach so, das, ja, kenne ich.
Ja, also nicht während ich das erzähle, sondern wie du siehst, wie ich vielleicht gerade meine Haare kämme, dann sagst du so, und dann sitzt sie abends allein vor ihrem Spiegel und kämmt sich die Haare und denkt an ihre drei liebsten Podcast-Kollegen.
So quasi der innere Monolog, der dann nochmal zum Tragen
kommt. Genau.
Er kratzt sich gerade an dem Kopf und denkt sich, was mache ich hier?
Hm.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Serie des Abends und da bin ich jetzt enttäuscht. Ihr müsst euch mal vorstellen, Erik, unser Deutschlandbeauftragter für Serien, hat uns gesagt, hey, da kommt eine Serie, dem ist das schon früher aufgefallen, Patchwork und grandios, Sat.1 streamt die auch online, wir können die also schön gucken und besprechen. Der einzige Blöde, der das Ding bis zu Ende geguckt hat, so viel nehme ich mal vorweg, das war ich. Alle anderen haben das nach 5 bis 10 Minuten aufgrund mangelnder Qualität ausgemacht. Und jetzt kommt's noch, selbst Sat.1 verscheißert sich anscheinend so ein bisschen selbst, denn Annemarie hatte sich ja per Twitter beschwert, dass die Serie zum Heulen ist.
Reaktion. Und ich habe es nicht mal an Sat.1 gerichtet, ich habe das nur allgemein gehalten.
Genau. Reaktion von Sat.1, also ich zitiere mal, ne, lost mal, also Annemarie sagt, Kinder, ich möchte weinen, ich gebe auf. 10 Minuten reichen, auch für eine Meinung. Schluss, aus, Ende. Sie hat recht, weil es wurde nach 10 Minuten auch nicht besser. Aber Reaktion von Sat.1, heul doch. Hallo? Oh. Gut, dementsprechend.
Sehr frech.
Wir nehmen mal die Bewertung vorweg. Im Team kolossal durchgefallen. Worum geht's? Ganz kurz. Ich mach's ganz kurz,
eigentlich
weil muss man
das
nicht
gar
richtig.
Nicht machen. Es ist eine Scripted Reality und sowas sollte man eigentlich gar keine Plattform bieten.
Genau.
Es also, ist auf Modern Family pseudo aufgebaut, aber.
Genau, also wo ich zuerst davon gehört habe, hieß es ja Sat.1 Pressetext so nach dem Motto, ja, wir machen jetzt so Modern Family für Deutschland und lassen uns da was einfallen. Klang ja an sich erstmal ganz interessant so. Und letzten Endes, deswegen habe ich auch nach 2 Minuten schon wieder ausgemacht. Das hat mir dann echt gereicht, weil ich mag dieses Scripted Reality-Zeug nicht. Also wenn sie es von vornherein gesagt hätten, dass es sowas ist, dann hätte ich das gar nicht hier irgendwie zur Sprache gebracht. Es geht irgendwie um eine Berliner Familie und da ist so eine Polizistin, die ist mit ihrem Freund, einem Fahrlehrer zusammengezogen.
Patchwork-Familie, ne?
Deswegen, ne? und die bringen halt jeweils ein paar Kinder mit aus früheren Beziehungen. Als ich den Typ das erste Mal gesehen habe, da zuckte schon mein Finger, das Ding auszuschalten. Ne? Also, und dann die Dialoge und das ist alles so Hanebüchen und oh, unmöglich. Aber ich meine, gut, es scheint da eine Zielgruppe dafür zu geben. Es gibt hier Berlin Tag und Nacht, was ja so vom Hörensagen her, ich habe es noch nie gesehen, doch schon ein bisschen besser sein soll als das andere Zeug, wie jetzt zum Beispiel dieses Köln 50667 oder so, was nicht so besonders sein und das, was
aber
wir jetzt gesehen haben.
Aber das ist doch ein Ableger von Berlin Tag und Nacht.
Das ja, ja, aber da soll es wohl qualitativ nochmal ein paar Stufen auf der Leiter nach unten gehen oder so. Und jetzt dieses Patchwork Family, ich glaube, das schlägt jetzt fast den Boden aus.
Ja.
Macht
aber
Daniel,
auch.
Du hast ja eine ganze
Folge. Ich habe ja eine ganze Folge gesehen und es wurde nicht besser. Und wie du schon gesagt hast, da ist bis jetzt keiner der Charaktere wirklich sympathisch. Vielleicht mit Ach und Krach das schwule Pärchen, das mag wohl noch irgendwie gehen, aber.
Ach, ein schwules Pärchen.
Ach, so weit habe ich es gar nicht geschafft.
Ja, also wie Modern Family. Ich habe Modern Family nie gesehen, aber es war das erste, was mir wirklich so permanent vor
hast
Augen
du hast
war.
Hast Modern Family nie gesehen?
Naja, ich habe mal reingeguckt, aber nicht so einem Engagement wie ihr, sagen wir mal so. Aber, und jetzt kommt's, Fahrlehrer, der Typ, ne, so stellt man sich nach vor, so ein übelster Muckiatze, dann kommt noch die Schwester oder ja die Schwester von der neuen Frau, die zieht in das Häuschen mit rein, alles so Proleten, Pöbelpack so ungefähr, dann so unrealistische Kinder, die eine schleicht sich abends zur Tankstelle, um mit ihrem Freund zusammen zu sein, die andere ist einfach nur blöd und die dritte arbeitet bei irgendeinem Auto, wie heißt das, so eine Reparaturwerkstatt, genau, ist in den verliebt, ihr Auto ist kaputt oder das Moped springt gerade nicht an, da bringt sie die Schwester, dann ist sie auch in den, aha, so, was ich mich frage, was mir wirklich so vorkommt, gibt es da ein Drehbuch? Ich glaube nicht, ich glaube, die sagen, hey, pass auf, fang mal an jetzt hier über das und das zu reden, so, weil du merkst bei den Schauspielern, schon bei der Eröffnungsszene in diesem Bad, wenn die eine so Dialoge erzählt.
Das war ja schon so schlecht, wie dieses hässliche Mädchen da an der Tür klopft.
Ja, zum einen das und dann auch die Reaktion, da merkst du schon, wie sie eigentlich bei dem Text schon quasi lacht und irgendwie auch nicht so richtig ernst bleiben kann und sich eigentlich nur fragt, hey, was mache ich eigentlich hier? Und das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Schauspieler. Die einzige Zeit, wo sie wirklich mal, wo du den Eindruck hast, da sind Schauspieler, die auch eine Rolle spielen können, ist das, wo sie zu zweit, wie bei Modern Family, so auf der Couch sitzen und irgendwas erzählen. So quasi in die Kamera reinsprechen direkt. Da merkt man, okay, die könnten auch anders. Ansonsten kannst du diese ganze Serie eigentlich so nehmen, wie sie ist. Auch wenn sie, und das nehme ich ja Sat.1, ist ja schon mal schön, man kann online sich den Spaß angucken. Also wer sagt, hey, mich schreckt diesen ganzen tollen Kommentar jetzt nicht ab, geht auf Sat.1, die Mediathek, wie auch immer, Patchwork Family, kann man schön online sich anschauen. Aber erwartet nicht zu viel. Und selbst das ist noch zu viel.
Ja, also erwartet gar nichts. Also mich hat es ja dann auch schon abgeschreckt, als sie anfing. Ja, als der Fahrlehrervater so, ja, ich habe 4 Kinder mitgebracht und sie hat auch 4 Kinder mitgebracht. Ich habe schon gedacht, 8 Kinder in diesem Haus. Ich meine, das Haus ist jetzt keine kleine Bruchbude, aber das ist jetzt auch nicht ein riesiges Schloss.
Also, Anne-Marie, das kommt ja noch. Das kommt ja noch. Dieses Häuschen, da wohnen sie ja auch nur quasi zur Untermiete erstmal kurzzeitig drin, weil dem das gehört, der ist erstmal irgendwie in Übersee oder irgendwo.
Ja, das habe ich noch, wo dann die Schwester kam, die hier, die auch noch mal 3 Kinder haben. Und da sagen die, wir haben gerade Rohrbruch oder so.
Ja,
und
ja.
Da kommt sie mit ihrem Wohnwagen und sagen, ja, wir wollen uns nur bei euch im Garten stellen, so für ein paar Tage. Und da habe ich dieses kleine Wohnwagen-Ding, wo ich dachte, da will jetzt Vater, Mutter mit 3 Kindern da drin hausen. Also, oh Gott, so schlecht. Und das ist ja nicht mal, wenn die jetzt sagen, es soll halt irgendwie anknüpfen an Modern Family oder so, was ja schon, Aber das ist ja nicht mal lustig. Also das ist ja so quasi so in den Tag reingelebte schlechte Soap oder
das ist,
so.
Ja, das ist Fremdschämen am Stück. Das ist irgendwie nicht toll. Und also die können ja so viele schlechte Serien machen, wie sie wollen. Bleibt denen ja unbenommen, um bei Digital zu bleiben. Aber die Frage ist doch, diesen Werbeaufwand, den die jetzt betreiben, um diese Serie zu promoten, ich weiß ja nicht, wie das in anderen Großstädten ist, ist bei euch auch so gefühlt jede dritte Litfaßsäule mit so einer Patchwork-Plakat beklebt und.
Nee, das ist nur in den Städten, wo die Zielgruppe vermutet wird.
Achso, die Assis und Prolls, also bei uns hier. Ja, geil. Und das verstehe ich nicht. Da wird ein Budget aufgewendet, um diese Serie zu promoten und der Rest ist so scheiße.
Ja, sonst scheint die Serie ja nichts zu kosten und da können sie ja.
Stichwort Laiendarsteller.
Ja.
Ja, nicht mal.
Laiendarsteller.
Nicht mal Laiendarsteller.
Und auch also, Laiendarsteller.
Das ist ja wirklich von der Straße geklaut und dann hier in so ein Studio gesetzt.
Und wenn
Gefühl.
Du dann, das, wie gesagt, bleiben wir mal den modernen Medien, ne, bei Twitter Hashtag Patchwork mal guckst, da ist ja nicht einer, oh, finde ich toll, gucke ich mal noch eine zweite Folge. Die finden das Ding ja alle dermaßen grottig. Ich verstehe es nicht.
Sieht man ja auch an den Einschaltquoten. Und weil, also die sind ja dramatisch schlecht und weil ihr vorhin gefragt hattet, wer das produziert hat, die Produktionsfirma heißt Filmpool und die haben solche Sachen am Start wie Köln 50667, Berlin Tag Nacht, Privatdetektive im Einsatz, X-Diaries, Love, Sun and Fun, Verdachtsfälle, Familienfälle, Familien im Brennpunkt, 2 bei Calvas, Niedrig und Kuhnt, Verklag mich doch, ja. Und bei Filmproduktionen haben sie teilweise auch manchmal hier irgendwie einen Tatort Münster oder sowas produziert und so, also ja.
Jetzt nochmal eine Frage an dich, Erik, also weil ich kann mir das nicht vorstellen, wie kann man als Sender sich, also diejenigen, die den Hut aufhaben, sich den Piloten anschauen und dann noch sagen, ich stelle das Ding online, also beziehungsweise ich strahle es halt aus, das verstehe ich nicht, weil das muss doch jedem klar sein, dass das weder, wie du gesagt hast, Anne-Marie, es ist weder lustig, es wird zu keinem Zeitpunkt wirklich lustig. Es ist Fremdschämen am Stück. Die schauspielerische Leistung durchweg durch die Bank, da ist keiner, wo du sagst, echt, der hat es irgendwie drauf oder der kann halbwegs schauspielen, ist unterirdisch. Und trotzdem, gut, man verwurstet das, wann kommt das, glaube ich, 6 oder so, ne? So im Vorabendprogramm irgendwie. Verwurstet
ja,
das
genau,
da?
Ja, genau, das war ja gestern. Ich habe das ja geguckt und dann haben die ja gleich geantwortet. Jetzt weiß ich auch warum, weil das genau zu der Zeit auch richtig im Fernsehen lief. Und dann haben die wahrscheinlich allgemein auf die Hashtags Patchwork Family mal geachtet und eben auf alle geantwortet. Und ja, gegen Abend halt. Aber das Ding ist halt, warum, also deine Frage gerade, es hat ja Erfolg. Also guckt euch die ganze Berlin-Tag- und Nacht-Sache an. Die haben auf Facebook 2,5 Millionen Fans. What the fuck? Also, und das ist, also, ich gucke ja jeden Scheiß an. Ja, selbst da habe ich noch nicht reingeguckt.
Die Fans sind da aus Indien gekauft, Anne-Marie.
Beim Durchzappen habe ich das ja mal gesehen. Und
ja,
das ist ja auch unerträglich.
Von Switch, also. Da, und jetzt, Patchwork Family hat 70.000 Fans, was auch schon echt viel ist dafür. Was für ein Mist das doch
aber
ist.
Aber da gab es doch letztes Jahr gab es doch mal irgendeinen aus dieser ganzen Fernsehbranche, der mal gesagt hat, ja, irgendwie, man kann ja noch billiger irgendwie produzieren, es braucht ja keine Qualität oder sowas. Ne?
Na,
und
hier Franklin war das doch.
Irgendjemand hat es doch so, das ging doch dann auch so ein Rauschen durch den Blätterwald und Twitter und Shitstorm und so weiter. Und es zeigt sich ja, ich meine Gott, die Zuschauer kriegen halt das Programm, was sie haben wollen. Ich meine, wenn die so einen Dreck gucken und halt so gute Serien guckt dann halt kein Mensch oder so, dann kommen halt die guten Serien nicht mehr. Apropos gute Serien, ich habe jetzt schon mehrfach bei mir auf Arbeit auch empfohlen, ab Sonntag, den 3.2. läuft ja Homeland auf Sat.1, die sollen das Jahr alle gucken. Einen kleinen Satz noch zu dieser Filmproduktionsfirma, die veranstalten Castings, ihr könnt da hingehen, die haben ja diverse Formate, wir haben ja gerade gehört hier, dass hier so Laiendarsteller immer gern genommen werden. In Berlin haben sie zum Beispiel vom 1. bis zum 17. Februar täglich Casting Frauen und Männer ab 16 Jahren. Annemarie, Zwinker, Zwinker.
Aber das wäre doch mal eine geile Aktion. Annemarie und Luise, ihr geht mal hin und versucht eine Rolle zu bekommen. Also die schauspielerische Leistung habt auf alle Fälle und dann macht ihr mit. Aber Schluss jetzt. Wir werden es weiter versuchen, irgendwie deutsche Serien. Wir geben deutschen Serien eine Chance. Das nächste große Highlight, was ich sehe, ist wie gesagt Lerchenberg. Ich weiß bloß nicht, wann das kommt. Könnte erst 2014 kommen.
War da nicht hier die mit Axel Stein, die Serie, wollten wir doch mal aufgreifen.
Wir machen mehrere.
Genau, Turbo und Tacho.
Habe ich jetzt erst wieder einen Trailer gesehen und da sagen die ja auch, bekannt aus Alarm für Cobra 11. Da müssen wir mal noch recherchieren, ob die da schon anscheinend dabei waren oder wir gucken das ja sonst nicht. Ich muss noch was sagen. Ich wurde gerade dazu aufgefordert.
Einen habe ich noch.
Ich brauche jetzt endlich das Fortsetzung-Volk-T-Shirt. Wir gehen Ende Februar zur ersten Sendung von Zirkus Halligalli, die neue Show von Joko und Klaas, sitzt mal im Publikum und da brauche ich dann mein Fortsetzung-Volk-Shirt, ne? Also macht euch mal Gedanken.
Was heißt T-Shirt? Ich denke, du ziehst da blank, dann sind eh die Kameras auf dich.
Ich kann nicht immer überall blank ziehen. Was denkst du, wie ich rausgehe?
Genau, da bist du irgendwann bei Stefan Raab. Ja, hier, das junge Dame, die hat in der Sendung hat die blank gezogen und in der Sendung. Und hier bei Patchwork Family, die Laiendarstellerin.
Das wird in der Serie wahrscheinlich gar nicht auffallen.
Ja doch, da schießen die Einschaltquoten mal hoch. Das ist ja auch nicht schlecht. So, jetzt aber.
Ja.
Schluss für heute. Wie gesagt, wir geben deutschen Serien immer mal eine Chance. Und ansonsten haltet euch an die guten Empfehlungen, die wir sonst noch hier so im Programm haben, weil zum Glück kommt aus Übersee genügend gutes Zeug, dass man gucken kann. Zu viel. Das war Heuldoch von Fortsetzung folgt mit der Besprechung zu Tremé, The Following, Carrie's Diary und Patchwork Family. Und wer jetzt noch immer nicht genug hat, findet sicher auf fortsetzungfolgt.net etwas Passendes. Oder ihr abonniert Fortsetzung folgt direkt in iTunes und Co., was eh immer eine gute Entscheidung ist, wenn ihr neue Ausgaben nicht verpassen wollt. Solltet ihr uns unterstützen wollen, dürft ihr jetzt gerne auf den Flatter-Button zum Blogbeitrag von Heuldoch klicken oder ihr nutzt bei eurem nächsten Einkauf auf Amazon unseren Amazon-Affiliate-Button, der ebenfalls auf Fortsetzung folgt, oben rechts zu finden ist. Ich verabschiede mich im Namen von Annemarie, Alex und Erik. Mein Name ist Daniel und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ja, tschüss. Ja, ich stimme mal weg.
Alex ist doch so ergriffen. Der wollte schon auch noch was sagen zu Patchwork.
Ja, wolltest du dazu nicht auch noch was sagen?
Ja, ich würde auch gerne mal zum Casting gehen.
www.fortsetzungfolgt.net Ja, Tremé.
War furchtbar.
Tremé.
Ich dachte, Tremé, das heißt Dream, oder? Dream von Extreme, oder?
Nee. Ist, wenn du am Anfang bei der Titelmusik zuhörst, dann singt, dann sagen die das auch. Und
bei der Titelmusik zuhören.
Auch das noch, ja. Auch noch. Nicht nur bei den Dialogen zuhören, sondern auch noch zuhören. Hast du es eigentlich komplett gesehen hier, dieses Patchwork-Family-Dingsbums, Erik?
Wie du in meiner Mitschrift, in unserem Dokument sehen kannst.
Warte, 2 Minuten gesehen. Weißt du, da bin ich der einzige Blödmann, der das Ding wieder komplett gesehen hat.
Du hast es alles geguckt.
Natürlich. Ich muss doch sehen, ob es irgendwo hinten raus noch besser wird oder sowas.
Ich habe gesehen, oh Gott, Scripted Reality und dann nein, okay, weg.
Das hätte man ja vorher, also das wusste ich ja vorher. Du hast uns gezwungen.
Ich hab überhaupt nicht gezwungen. Der Erik hat das, den Mist da.
Ja, ich meine doch Erik.
Ich habe gesagt, das startet mal was Neues, ja.
Du kratzt
wieder. Ja, du fällst immer noch drauf rein.
Ja, echt. Und vor allem der
ich sag nur Puls. Ihr glaubt mir immer noch, ja.
Am geilsten war ja auch noch, da hast du noch mal irgendwas. Die Critters oder irgend sowas. Nee, hieß das die Critters? Auch so ein ganz komisches Ding.
Was?
Ja, mit so Pflanzen, die dann plötzlich die Menschen tot gemacht haben.
Diese Doppelfolge da, ne?
Ja, das war ja auch so ein Highlight.
Was? BBC.
Hallo. Soll ich dir mal was einen geheimen Insider-Joke erzählen? Es gibt Leute, die suchen nach Annemarie Podcast und Serie und landen bei uns auf dem Blog.
Ne? Das war doch der Erik, oder?
Wollte wissen.
Oh nein, Freunde von mir, die haben. Nee, als ich letztes Jahr meine Einweihungsparty gemacht habe, hat jemand, der von dem Podcast weiß, anderen Freunden, die es nicht wussten, erzählt. Und die waren dann ganz scharf drauf zu wissen, wie das heißt. Und ich habe es auch nicht erzählt. Die haben das bestimmt gegoogelt. Oh nein, jetzt wissen die das.
Und sie haben es gefunden, ne? Weil das tauchte dann bei uns mit
auf. Nee, die haben dann hier unsere Website gesehen und haben gedacht, nee, das kann es nicht sein. Und haben weiter gesucht.
So professionell kann das nicht sein, aber egal.
Hurricane Katrina.
Genau, kurz nach dem Ding. Hurricane Katrina.
Besser?
Nee. Lass mal.
Oh, dieselben dummen Witze, wa?
Das kennt man ja von der Arbeit, wenn man mit jemandem telefoniert, mit dem man nicht mehr reden will.
Ich fahr durch den Tunnel.
Ja, im Büro, Annemarie fährt gerade durch den Tunnel.
Also
echt.
Nein, hast du wieder eine ganze Flasche, noch nie jemand beschwert, wenn
eine ganze Flasche blaues Wunderwasser eingeflößt vor der Sendung.
Und denkt an ihre drei liebsten Podcast-Kollegen.
So quasi der innere Monolog, der dann nochmal zum Tragen
kommt. Genau.
Erik kratzt sich gerade an dem Kopf und denkt sich, was mache ich hier?
Erik, schreit ein Kind oder wollen wir ganz kurz unterbrechen? Oder?
Nee, das war nicht bei mir.
War das eine Katze oder was? Was war das denn dann?
So klingt wie irgendeine Katze irgendwo bei jemandem.
Ja, ich habe keine.
Aber wäre doch mal eine geile Idee. Annemarie und Luise bei Patchwork tauchen plötzlich auf dem
Wieso als... So viel Gin könnt ihr uns gar nicht schicken.
Ich war schon mal bei einem Casting.
Und?
Sogar bei Sat.1. Ist da was für die Outtakes? Nee, da war, es gab vor ewigen Zeiten mal so eine Quiz-Sendung, die hieß Jeder gegen jeden auf Sat.1. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Das ist schon länger her.
Ja, ich fand.
Ja? Ja. Nee, die war eigentlich ganz gut und meiner Mama hat die immer ziemlich gut gefallen und die hat da mal sich beim Casting beworben, die wollte da mal mitmachen und da habe ich die hochgefahren. Nach Leipzig war das, im Novotel war da Casting. Und es war noch so, das war am Tag nach meinem Geburtstag. Also wir haben da gefeiert bis in die Nacht rein und ich war total, bah, und dann auf einmal früh weckt mich meine Mutter, ja, du wolltest mich doch heute fahren. Ich so, ach scheiße, da war ja was. Total zerstört da hochgefahren. Und dann habe ich halt draußen auf sie gewartet und dann kam da so eine Tante vorbei, ja, was ist denn hier und so, es geht doch schon los. Hab ich gesagt, nee, ich will da nicht mitmachen hier, ich habe nur jemand gefahren. Ja, kommen Sie trotzdem mal mit und so, wir können ja immer Gesichter brauchen. Und da hat die hier mich fotografiert und irgendwelche Zettel da, musste ich da ausfüllen. Und dann ging es auch noch mit rein. Da habe ich dann tatsächlich dann immer noch Wochen oder Monate später irgendwelche Sachen per E-Mail bekommen, wo sie mich hier, was weiß ich, als Leiche hier bei irgendwie der Bulle von irgendwas oder keine Ahnung, bei irgendwelchen Sat.1-Serien so Nicht-Sprechrollen. Irgendwie so.
Leiche.
Da hätte ich aber jedes Mal irgendwo nach Berlin fahren müssen, da, weil die da immer irgendwo da oben gedreht haben und das war mir dann auch zu doof von Gera aus damals.
Und das für 50 Euro.